Liebe Fugis, Karl Walter wird 28. Das ist Boomer-Humor.
Fugis, wir sind wieder da mit den Feuilleton-Schlagzeilen in der KW-Kalenderwoche 28.
Ja,
ich sehe schon, Markus, dir passt das nicht. Dir passt unsere neue Nummerierung überhaupt nicht.
KW, ey, ich bin wie so ein Podcast-Bürokrat. Ich bin so ein, weiß ich nicht, ich kann mich nicht mit den KWs identifizieren. Vielleicht kommt das noch irgendwann im Laufe des Jahres, aber egal. Fugis, ihr seid da, wir sind da, es ist Montag, der 8. Juli, 20.54 Uhr. Wir haben technische Probleme überwunden, wir haben den Tag überstanden, wir sind hochmotiviert für euch da. Und ich, Markus, Schlagzeile, kleiner, habe euch drei Themen mitgebracht, nämlich drei Themen für den lieben Mark, Titelseite süß, und zwar habe ich ihm etwas mitgebracht über den Pride Month. Ich habe endlich seinen Männertyp gefunden. Endlich wisst ihr, was für ein Männertyp Mark ist, nämlich er ist der Golden Retriever Boyfriend. Und das letzte Thema für Mark ist, warum kann man in Europa keinen Urlaub mehr machen bei der ganzen Nazi-Scheiße, die in Europa los ist?
Alles klar. Ich habe auch drei Themen für Markus und für euch, liebe Fugis, dabei. Ich habe mitgebracht, ich habe im Koffer, ich habe den Papst im Koffer, kulturelle Auslöschung und für dich, Markus, absolutes Lieblingsunterhaltungsgenre, was er sich privat nur reinzieht, ein Musical.
Befindlichkeit schlägt Diskurs, Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung. In ihrem wöchentlichen Podcast Fugengold vergolden Markus S. Kleiner und Mark T. Süß die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
Ja, Fugis, ich würde mal sagen, Marc beginnt heute, ich habe letztes Mal begonnen, von daher gib mir Schlagzeile Nummer 1 und ich gebe dir These Nummer 1.
Genau so machen wir es, mein Lieber. Wir fangen mit dem Oberhaupt an, wir fangen mit dem Papst an. Ich habe eine Nachricht, die wurde am 8.7. in Deutschlandfunk gesendet, die ist kurz, prägnant, ich bin gespannt, was du sagst. Kirchenoberhaupt, Papst besorgt über Zustand der Demokratie. Papst Franziskus hat den Zustand der Demokratie in vielen Ländern beklagt. Es sei offensichtlich, dass es um die Demokratie in der heutigen Welt nicht gut bestellt sei, sagte Franziskus bei einer Veranstaltung im italienischen Triest. Als Gründe für diese Entwicklung nannte er Korruption, Ungerechtigkeit und soziale Ausgrenzung. Ohne einzelne Länder zu nennen, warnte der Papst vor, so wörtlich, ideologischen und populistischen Versuchungen. Franziskus rief dazu auf, sich aktiv am demokratischen Prozessen zu beteiligen, also stärker zur Wahl zu gehen zum Beispiel. Auch die Kirche müsse sich stärker um soziale und politische Bildung bemühen, betonte der Pontifex.
Ja, schönes Thema. Wir starten natürlich wieder mit der Verachtung, wie auch anders. Wir sind ein Verachtungspodcast.
Ja, offensichtlich.
Wir sind einfach zwei miese kleine Typen. So bezeichnete ja der große Harald Schmidt Oliver Pocher, als er noch der Sidekick von Harald Schmidt war. Warum auch immer, wahrscheinlich hat Harald Schmidt nur darauf gewartet, ihn miese, kleine Type zu nennen. Oliver Pocher, ein Mensch, über den wir nicht reden, wir reden über den Papst, über die ja, relevanten Menschen des Erdballs.
Schauen wir mal.
Ja, Marc, was soll ich dazu sagen? Ich meine, das Licht der Aufklärung bleibt auch im Vatikan dunkel oder hell, wie du willst, es erleuchtet wenig. Früher war es so das Licht der Vernunft, ja, die Vernunft als das Licht. Ja, und jetzt haben wir sozusagen die Erleuchtung als die neue Finsternis. Ich meine, klar, der Papst muss Stellungnahmen abgeben, das ist ja so der Oberhaupt. Eigentlich ist er der Pimp der Pimps, der Boss der Bosse, der Alpha der Alphas, ja. Nur noch einer über ihm, aber der ist ja, ne, Alpha. Oder man kann es ja gar nicht benennen, der Namenlose, exactly. Der Ungesehene, der viel Imaginierte. Ja, und wenn man so eine Diagnose gibt, die man auch 732 hätte geben können, ah, die Welt ist schon im schlechten Zustand. Da war halt keine Demokratie 732, aber die Welt war auch im schlechten Zustand. Und das ist so wie, ja, es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten. Ja, was soll man dazu sagen? Das Motto meiner Verachtung, kurz und bündig, der Papst findet den Lichtschalter nicht.
Das gefällt mir. Ja, ich würde dazu sagen, in nomine Patri, Opportunismus, Spiritus Sancti, Amen. Ich finde es geil. Mein Lieblingssatz da drin ist, dass der Papst vor Ideologie und Populismus warnt. Das ist ein bisschen, als ob Warren Buffett vor dem freien Markt und Kapitalismus warnen würde. Aber nun gut, ich bin gespannt, was du mir so mitgebracht hast als Schlagzeile.
Ja, liebe Fugis, manchmal können wir auch schnell und bösartig, nicht nur lange bösartig. Ich habe jetzt ein tolles Thema dabei. Nach dem Papst ist ein Thema, das halt auch für die katholische Kirche vor allem ein richtig wichtiges Thema ist, der Pride Month. Ich glaube, da jubeln viele im Vatikan. Es ist ein Artikel vom 3. Juli aus dem Philosophie-Magazin. Ein Impulsartikel lautet, Pride Month haben wir verlernt, ambig zu sein. Es ist ein Artikel von Cara Platte. Der Pride Month im Juni zelebriert die Vielfalt sexueller Orientierungen sowie geschlechtlicher Identitäten und fordert von der Gesellschaft Ambiguitätstoleranz, die Fähigkeit, Mehrdeutigkeiten auszuhalten. Doch kann das gelingen, wenn die LGBT-Bewegung selbst nach klaren Kategorien sucht? Mit dem Pride Month wurde im Juni die Vielfalt sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten zelebriert. Die LGBT-Bewegung, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender etc. schien omnipräsent. Veranstaltungen klärten über Diversität auf, die Regenbogenflagge erhielt Einzug in zahlreiche Firmenlogos und in den sozialen Medien kursierten Videos über die unterschiedlichsten Identitäten. Dieser Ausdruck von Diversität fordert von der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft ein hohes Maß an Ambiguitätstoleranz, also die Fähigkeit, Mehrdeutigkeiten auszuhalten. Auf der anderen Seite sucht die LGBT-Bewegung für alles eine eigene Flagge und Bezeichnung und zeigt durch diese vom Islamwissenschaftler Thomas Bauer beschriebene Kästchenbildung womöglich selbst ein recht geringes Maß an Ambiguitätstoleranz. Ist diese klassifizierende Benennung Ausdruck einer Identitätsverabsolutierung, die zu einem erhöhten Maß an Spaltung und Gruppendenken führt? Oder ist sie Ausdruck eines strategischen Essentialismus, ein Begriff der postkolonialen Denkerin und Literaturwissenschaftlerin Gayatri Spivak, der auf dem Weg zu einer gleichberechtigten Gesellschaft eine notwendige Stufe bildet und verschwindet, sobald das Ziel erreicht ist? Für die Beantwortung dieser Fragen hilft ein Blick in die Geschichte der Bewegung und die Probleme, die mit einer solchen Kästchenbildung einhergehen. Ich überspringe mal diese Geschichte der Bewegung, die Bezüge zu Michel Foucault und anderen Themen und komme zu dem Absatz, das Problem der Benennung. Aber ist eine exakte Bezeichnung des Selbst durchweg ein Gewinn? Oder geht mit der Sichtbarmachung vormals marginalisierter Orientierungen und Identitäten auch eine Festschreibung einher, die durchaus problematisch ist? Schließlich könnte man sagen, dass Identität etwas Fluides, Bewegliches ist, das im Laufe des Lebens immer wieder neu ausgelotet wird. Denn dem entgegengesetzt sind Worte und Bezeichnungen nie ambig genug, um den beweglichen Charakter der Identität abzubilden. Dies betrifft auch den Bereich der Sexualität und deren Fixierung in klar getrennten sexuellen Orientierungen. Beispielsweise haben laut einer Umfrage 15% der Frauen schon einmal gleichgeschlechtliche sexuelle Erfahrungen gemacht, während sich nur die Hälfte von ihnen dezidiert als nicht heterosexuell definiert. Das zeigt, dass wir zwar in Kategorien denken, aber nicht in ihnen leben. So führt die Selbstklassifizierung der LGBT-Bewegung ein Gruppendenken fort, durch das sie ursprünglich als abnormal betrachtet wurde. Die Grundlage des Denkens bilden dabei noch immer dieselben Gruppen, nur die Bewertung hat sich gewandelt. Dies kann sich mit einer Veränderung des politischen Klimas jedoch schnell in ihr Gegenteil verkehren. Und dann werden LGBTs zum Opfer ihrer eigenen Kategorien, an denen sie hartnäckig festhalten. Es lässt sich also die Frage stellen, ob die Bewegung nicht eher die Vorstellung einer klar getrennten Gruppe dekonstruieren sollte, anstatt nur deren negativen Konnotationen. Es nützt nicht viel, das Instrument, das ursprünglich zur Stigmatisierung führte, mit Regenbogenfarben zu übermalen und für progressiv zu erklären. Denn die Werkzeuge des Herrn, wie die feministische Autorin Audre Lorde schrieb, werden niemals das Haus des Herrn niederreißen. Letzter Absatz. Das lässt sich bereits heute sehen. In der Gegenüberstellung von heterosexuell und queer wird Heterosexualität als Norm und Queerness als Abweichung interpretiert. Anstatt diese Zweiteilung in der LGBT-Bewegung vollständig aufzuheben, werden sie fraktalartig weitergeführt. Beispielsweise führt der Gegensatz zwischen Allosexualität, das hingezogen fühlen zu mindestens einem Geschlecht, und Asexualität in der queeren Bewegung zu einer Abwertung von asexuellen Menschen. Man findet also innerhalb der Minorität eine noch kleinere Minderheit, gegen die man sich als Norm durchsetzen möchte. So, jetzt der allerletzte Absatz. Wer ist nun also ambiguitätstolerant? Kurioserweise ist es meist nur die Gegenseite, der die Fähigkeit abgesprochen wird, Mehrdeutigkeiten aushalten zu können, obwohl gerade die Anerkennung einer gegensätzlichen Meinung von Ambiguitätstoleranz zeugen würde. Genau deshalb lässt sich in der Debatte um Identitätspolitik und die Kästchenbildung der LGBT-Bewegung keine klare Antwort geben. Das präzise Benennen von sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten ist erforderlich, um diskriminierendes Gruppendenken zu verhindern, und verschärft es dadurch. Es ist zugleich notwendig und hinderlich. Die Instrumente sollten dabei nicht die von Lorde beschriebenen Werkzeuge des Herrn sein, eine klare Zuschreibung von richtig und falsch, sondern die Debatte selbst in all ihrer Ambiguität.
Okay, spannender Artikel, Markus. Der erfordert auch Ambiguitätstoleranz von mir. Kein ganz einfaches Thema. Pride Month. Pride Month selbst ist natürlich jenseits der LGBTQIA-Plus-Szene, wird oft für das, ist so wie Greenwashing, finde ich. Das ist wie so eine Art Quotenregelung, da machen sich alle Firmen mal irgendwie eine Pride-Flagge als Logo und so, und dann denkt man, man hat das irgendwie, da geht es nicht um echte Diversität oder gar Toleranz oder Inklusion oder was auch immer bei denen auf der Tagesordnung steht. Nichtsdestotrotz, und das ist, wo ich dem Artikel nicht ganz folgen kann, wo Kategorisierung hier als Problem dargestellt wird. Ich glaube, wir sind nicht so weit wie der Artikel, die Autorin oder der Autor, hab's vergessen, wer es geschrieben hat.
Autorin.
Ich glaube, wir sind einfach noch nicht bei dieser Normalisierung, die sie sich da gerade herbeischreibt. Und ich glaube, es ist erstmal aktuell noch wichtig, bevor du in Akzeptanz, Toleranz, Integration und Normalisierung gehst, das Feld zu bestellen und ein bisschen für Aufklärung und Wissen zu sorgen. Deswegen, wenn sie es denn überhaupt so meint, so umarmend und nett, dann finde ich, ist Kategorisierung erstmal sehr notwendig und nicht das Problem. Also diese Marginalisierung und Kritik, die sie da unterstellt, die fühle ich nicht, da kann ich nicht mitgehen. Deswegen gibt es von mir eigentlich doch, es muss ein Verachtungsthema, Motto werden zur Haltung der Schlagzeile, nicht zum Thema, das extrem wichtig und aktuell ist. Deswegen wäre mein Motto der Verachtung dazu Pride Month: Integration und Toleranz und Akzeptanz sind keine Marketingaktion, sondern haben immer Saison. Passend dazu fällt mir übrigens ein, Markus, am Wochenende hier mit den Studierenden, die du auch kennst von der SRH. Ich war auf einem sehr guten Event am Wochenende. Nochmal Shoutout an die Macherin und den Macher. Tolles Event. Da ging es nämlich um das Thema Allyship. Es war ein Event zu Allyship im Fokus, hat im Sonntagsclub Berlin gestern am 7.7. stattgefunden. Und das war, fand ich, eine sehr, sehr konstruktive Herangehensweise. Da ging es nämlich darum, dass Menschen aus der LGBTQIA-Plus-Community das veranstalten, auch Künstlerinnen auf der Bühne sind, die zu dieser Community gehören, und einfach ein Forum geboten wird. Da gab es Roundtables, da konnte man sich unterhalten, da gab es einfach Performances, da konnte man aber auch sozusagen als heteronormativer Zaungast einfach reingehen und mal Berührungsängste abbauen, einfach die Performerinnen sehen, mit denen abhängen, vielleicht Fragen stellen, die vielleicht in einem anderen Kontext gegebenenfalls stigmatisiert werden oder blöd werden. Das war so ein bisschen so ein Safe Space für alle, und es hat extrem gut funktioniert. Insofern, war ich gestern Abend noch in Berlin, habe mir das angeschaut mit den Studierenden zusammen, was die da auf die Beine gestellt haben, und das war gut. Insofern, das waren meine Two Cents zu dieser ambivalenten Schlagzeile.
Ja, ich finde, dass der Artikel ist natürlich sehr komplex, in der Ausschlachtung der Thematik hat eine sehr dezidierte Positionierung. Ich finde das oder ich finde es extrem wichtig, dass Ambiguitätstoleranz eine der Grundkompetenzen wird, wenn wir über die Themen der Zeit sprechen, die für viele Menschen vielleicht schwierig sind, unzugänglich sind, indem man so eine, ganz schnell so eine Affektantwort hat, so, ah nee, ich bin dagegen, ah nee, ich finde das schwierig, aber was soll das denn jetzt und so weiter. Und auf der anderen Seite ist sozusagen diese Ambiguitätstoleranz, die zu einer Differenzhaltung führt, die total wichtig ist, hat aber immer als ihr Gegenteil auch eine Identifizierung, indem ich mich sozusagen auch als differenzkompetent oder differenzoffen, vielfaltsoffen begreife, schließe ich trotzdem immer auch etwas aus, ob ich will oder nicht. Und wenn es sozusagen die sexistische, zum Beispiel sexistische Ablehnung ist oder sowas wie Transfeindlichkeit ist und so weiter, also in dem Moment meines Plädoyers, meines Offenhaltens für die Wirklichkeit, schließe ich aber andere Haltungen per se immer aus, auch wenn man dann sagt, ja, das sind ja die falschen Haltungen und so weiter. Also so bin ich halt immer in der Differenz schon auch in der oder in dem Offenhalten für Vielfalt in einer Abgrenzung oder einer Ausgrenzung von Positionen, die ich als grundlegend falsch erachte und identifiziere mich mit dem, was ich für richtig erachte. Das heißt, wir kommen niemals an einen Punkt, wo dieses Spiel von Identifikation und Differenzierung oder Identifikation, Ablehnung von Identifikation, wir kommen da nicht raus. Und da hilft eine Ambiguitätstoleranz, die diese Spannung auch offen hält und nicht die Welt neu einteilt in richtig oder falsch. Das heißt also, entweder bist du im richtigen Bewusstsein oder du bist im falschen Bewusstsein. Entweder bist du dabei oder bist nicht dabei. Und ich war dieser Artikel weist auf blinde Flecken in der LGBT-Bewegung hin, also zumindest blinde Flecken, die man von außen wahrnimmt. Wir sind nicht Teil dieser Community und können sozusagen nur von außen draufschauen mit Blick auf Konzepte, auf Theorien, auf das, was man liest und so weiter, auf Erfahrungsberichte, Kommunikation und so weiter, darauf sozusagen unsere Haltung, unsere Meinung bilden. Aber das fand ich sehr interessant, dass sehr oft in Freiheitsbewegungen eben auch Momente einer Dialektik der Aufklärung gibt, dass man sozusagen sich dann oder vielleicht ein blinder Fleck entsteht, der ein Problem mit dem allumfassenden Plädoyer für Vielfalt ist, weil du findest, musst eine Positionierung finden und diese Positionierung führt meistens dazu, naja, auch Ausgrenzungsbewegungen zu machen. Und das haben wir sehr oft, dass zum Beispiel, wenn wir uns mit Feminismus beschäftigen, oder also ich habe mich ja sehr viel beschäftigt mit Sexismus, Frauenfeindlichkeit, Gewalt gegen Frauen im Hip-Hop, ja, dass du dann du kannst nicht einfach nur eine feministische Perspektive legen, sondern du musst sozusagen auch fragen, was bedeutet es aus der Perspektive der Flinter, die ja nicht in der feministischen Perspektive enthalten ist wiederum. Und da sieht man schon, okay, jetzt haben wir die feministische Perspektive. Es gibt natürlich auch die sogenannte feministischen Haltung oder die Haltung von sich lesbisch verstehenden Personen, die dann sagen, okay, ich habe ein Problem mit Queerness, ich habe ein Problem mit Transsexualität und so weiter, oder das interessiert mich nicht und so weiter. Und das ist ein Punkt, der so ein Stachel im Fleisch ist, der wehtut und der wahnsinnig schwierig sozusagen zu leben und zu denken im Gleichen ist, weil wir immer zwischen Identität und Differenz hin und her geschubst werden, ohne wirklich gut bei einer Position ankommen zu können. Und ich glaube, das ist das Schwierigste, zu leben, ohne sich klar entscheiden zu können, beziehungsweise eine Haltung finden zu können, an der man sich dann auch festhält, sondern immer diese Offenheit haben, so dieses lebensweltliche Jojo zu sein, das immer nach ausschlägt, aber nicht nur nach zwei Seiten, sondern was dann eher dann sozusagen so eine Kreisbewegung ist, ein Vor und ein Zurück ist und so weiter. Also deshalb habe ich den Artikel ausgesucht, weil ich es so wichtig finde, also den Pride Month so wichtig finde, weil auch natürlich dieser Event so wichtig war, das Allyship-Thema, so ein großes, wichtiges Thema. Es ist eben auch eine große Forderung, nicht nur an eine Community stellt, sondern an diejenigen, die sozusagen intolerant sind, also an diese heterosexuelle Mehrheitsgesellschaft und so weiter. Also insofern ganz wichtiger, ganz guter Artikel. Ich hätte den Artikel verehrt, du hast ihn verachtet, jetzt haben, du bist ja dran, also von daher zweite Verachtung, dritte Verachtung, wie auch immer, Marc, mein zweiter Artikel.
Mal schauen, wie es weitergeht. Der zweite Artikel ist aus der FAZ. Es ist ein Kommentar von Reinhard Müller. Er heißt Ohne die Deutschen, die Auslöschung der eigenen Kultur. An die jahrhundertealte deutsche Kultur im Osten sollte ebenso erinnert werden wie an die genozidale Vertreibung der Deutschen aus dem Osten. Doch Deutschland ist sich seiner selbst nicht gewiss und bewusst. Viel redet diese Regierung von Identitäten, Selbstbestimmung, Verantwortung, Wehrfähigkeit. Aber woher kommen wir? Also was sind wir und was sind wir somit eigentlich verteidigen sollten? Das bleibt im Dunkeln. Wo alles eine Welt ist und natürlich jeder eine Migrationsgeschichte hat, verschwimmt jeder Unterschied. Dabei gibt es sie doch, diese Verschiedenheiten. Jeder weiß es im Grunde und wir wollen doch aus der Geschichte lernen, aus der ganzen Geschichte. Alles wird historisiert, aber es gibt überhaupt keinen Grund, sich gerade heute der Geschichte der Deutschen im Osten schleichend zu entledigen. Man könnte ja als deutsche Regierung auch selbstbewusst, wenn denn der Stolz schon für Energiewende und Gesellschaftspolitik reserviert ist, auf eine jahrhundertealte, heute noch spürbare Kultur blicken. Man könnte wirklich mahnend an die genozidale Vertreibung von Millionen von Landsleuten erinnern und aus diesem Menschenverbrechen lernen, das nicht durch Kontext verharmlost werden sollte. Es ist kein Revisionismus, sondern eine Frage der nationalen Identität, die Geschichte und Kultur des eigenen Landes aus seiner Menschen zu pflegen und dabei keine Untat, aber auch keine Wunde und Amputation zu verschweigen. In dieser Zeit, in der bald die Angehörigen der Erlebnisgeneration nicht mehr berichten können, die in Königsberg, Danzig oder Stettin geboren wurden oder aus Brünn und Baltikum stammen, löscht die Bundesregierung schon die Erinnerung an sie. In einer Zeit, in der die deutsche Kolonialgeschichte hoch im Kurs steht und die Neigung, damalige Untaten mit heutiger Brille zu sehen, wird mit Blick auf deutsche Opfer der Begriff der Vertreibung eher gemieden. Aber die Geschichte besteht nicht nur aus Wanderschaften.
Oh, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich den Brechreiz in mir unterdrücken musste. Verachtung. Das Motto der Verachtung ist ein Zitat aus einem Song von der wunderbaren Hamburger Punkband Slime. Deutschland muss sterben, damit wir leben können.
Yes.
Und es ist dieses Deutschland, über das alle immer reden, in dem wir leben, ist sozusagen das größte Problem einer Entwicklung der Gesellschaft, weil es immer wieder dieser Fetischcharakter der nationalen Identität, ja, immer wieder, was ist denn das Deutschsein und wo entwickelt sich das Deutschsein, was gehört zum Deutschsein, woran kann man festhalten, wo kann man stolz sein? Ich meine, du gehst halt durch dieses Deutschland und das ist schon dieses Fahnenmeer, wo dann auch so Häuser eingepackt sind, in Köln ein Haus gesehen, wo das ganze Haus sozusagen eine Fahne war, ja, also wo man sich dann irgendwie als Hausgemeinschaft dazu genähert hat. Und ich frage mich, ja, natürlich hat jede Gesellschaft ihre Traditionen, hat ihre historische Gewordenheit, hat die eigene Geschichte. Und die eigene Geschichte ist in keiner Nation dieser Welt eine durchgehende Ruhmesgeschichte, eine Geschichte der Freude, eine Geschichte der Freiheit, Gleichheit, Brüder, Schwesterlichkeit, whatever. Natürlich nicht. Aber ich glaube, das sehen wir gerade so stark in Amerika auch, aber in Europa sehr, sehr stark diese Fatalität, die ein Festhalten an einer nationalen Identität, aus dem heraus dann natürlich Rechtsextremismus, Neofaschismus und so weiter entsteht, dass sozusagen hier nationale Identitäten die neuen Kampfbegriffe der Gegenwart wieder mal sind und so weiter. Sie haben nie aufgehört, das zu sein, aber wo man dann so ein Leid erlebt, hat, Deutschland, Deutschland, Schland, oh Schland. Also das ist so dieses Moment schon beim Fußball. Und dann ist man ja friedlich auseinander, aber nachdem wir jetzt auch diese Auseinandersetzung mit dem Wolfsgruß, ja, dann bei dem letzten Spiel Holland in Türkei gesehen haben, diese Riesendebatte, die auf einmal entspannt ist, diese, auf einmal diese auch wieder nationale Identität, das Kämpfen für die eigene Nationalität, für den Stolz auf die eigene Nation und so weiter, das macht tausendmal mehr kaputt, als dass es irgendwas aufbaut. Das ist nicht selbstreflexiv, das ist nicht irgendwie klug, progressiv, zeitgemäß, es ist einfach nur destruktiv. Und daran sozusagen, das zieht sich ja in Europa, aber auch in der Welt zu, ja, auch dieses Trump, dieses America First Ding und so weiter. Es lebt ja nur darum, Abgrenzung, Abschottung, dicht machen, Stärke zeigen, Haltung zeigen, ne? Dieser wahnsinnige Krieg und dieser Machtwille von Putin. Es geht ja nur darum, das große russische Reich wiederherzustellen und so weiter. Mhm. Und das ist sozusagen, wenn da keine Gegenwehr kommt, dann wird es immer weiter eskalieren, dann wird es auch gar nicht mehr diskursiv sowieso nicht einzufangen sein. Und dann ist sozusagen irgendwann auch Schluss Und dann kommen vielleicht wieder Amöben, Urschleim nach dem Big Bang und vielleicht entsteht dann irgendwas Cooles, irgendwas Neues und so weiter. Aber also dieses Festhalten an der nationalen Identität führt zum Untergang von allem und es trägt zu nichts Gutem bei. Deshalb, Deutschland muss sterben, damit wir leben können.
Ein wunderschönes Slime-Zitat. Ich bin voll bei dir. Reinste Verachtung. Ich habe das gelesen, war völlig geschockt, das in der FAZ zu lesen. Natürlich nicht zum ersten Mal ein Artikel, der mir aufstößt, aber der ganz, ganz, ganz besonders. Deswegen habe ich den jetzt nochmal am Nacken hier rausgezerrt, weil ich den wirklich scheußlich finde. Weil ich mich auch gefragt habe, was denn hier beschrieben wird. Also dieser Stolz und dieses Selbstbewusstsein für ein Land, für eine Nation, wie du es gerade gesagt hast. Wo kommt denn diese finstere Sehnsucht gerade her? Finde ich echt eklig. Und vor allen Dingen habe ich mich dann gefragt, identifiziere ich mich dann als Preuße, der das erobert oder zugesprochen bekommen hat? Oder also auch ja, richtig ja. Weird, das dann nochmal so mit reinzunehmen. Und wirklich also einfach diese paar Sachen, die da unterstrichen wurden von mir nochmal, irgendwie also immer ganz oben auch ins Rhetorikregal gegriffen, beziehungsweise ganz unten mahnend an die genozidale Vertreibung von Millionen von Landsleuten erinnern. Solche Formulierungen einfach zu nutzen und so. Oder er spricht dann irgendwie auch von der Bundesregierung, löscht die Bundesregierung schon die Erinnerung aus und so. Also das ist wirklich kein journalistischer Text. Das heißt auch Kommentar, ja gut, aber High Redaktion, wie wär's mal mit einer Revision nochmal im Drüberblick oder eben keinem Abo und keinem Lesen mehr. Ich schließe mich deiner Verachtung 110% an.
So, Fugis, jetzt müssen wir ein bisschen durchatmen. Jetzt kommt was Leichtes, was Humoreskes und ihr habt drauf gewartet. Ihr habt euch die ganze Zeit überlegt. Wir haben schon über den Hot Rodent Man gesprochen, ja, und haben festgestellt, das ist der Trendtyp überhaupt der Gegenwart. Das ist so ein wichtiges Ding und so, ja. Aber ihr habt euch die ganze Zeit gefragt, so, was ist eigentlich mit Mark treu, doof, süß eigentlich los, ja. Was ist das so für ein Männertyp? Hot Rodent ist er nicht. Ist das so hier der hamburgerische Brad Pitt im Lidl-Gewand? Was haben wir denn hier mit Mark Mark Türklinke süß? Was ist mit ihm los? Wer ist er? Wer kann er sein? Wer will er sein? So viel Liebe, Mark, für dich jetzt hier. Durch. Und ich habe endlich einen Artikel gefunden aus einem seiner abonnierten Magazine, natürlich aus dem GQ Magazine, über das haben wir ja schon mal gesprochen. Und das ist ein Artikel, der ist ein bisschen älter, also vom 22. Juni, von Mimi Erhardt geschrieben. Aber jetzt wisst ihr nach dem Artikel endlich, wer ist Mark Tatze süß wirklich? Es ist die Sexkolumne auch noch, ihr Lieben. Also mega. Es wird nasty, dirty, deep down Thaddäus. Also, Golden Red Reaver Boyfriend. Das ist der Mann, den sie jetzt daten wollen. Treu, doof und anhänglich. Ganz im Gegenteil. Das macht Golden Red Reaver Boyfriends aus. Und das sollten alle Frauen an ihnen zu schätzen wissen, meint unsere Kolumnistin Mimi Erhardt. Ich gehe in den Artikel für euch rein. Und für Marc. Marc, ein Moment der Selbsterkenntnis. Fuckboys sind das Auslaufmodell der Dating-Szene. Typen also, die es allein auf Sex abgesehen haben, was okay ist, dies aber nicht kommunizieren, sondern das Objekt ihrer Begierde lügenderweise aufs Glatteis führen. Ich gebe zu, es gab eine Zeit, als diese Sorte Mann irgendwie heiß wirkte. Warum? Weil Fuckboys genau wissen, wie sie ihre Beute erlegen. Mit Charme, gutem Aussehen und diesem Funken Unnahbarkeit. Unzählige fielen auf die Jungs mit den großen Egos und oftmals kleinem Selbstbewusstsein rein, ließen sich von seichten Phrasen hinreißen. Und liebe Fugis, das macht der Thaddäus nicht. Keine seichten Phrasen. aber dass ich mich springe. Fragen nach dem Beziehungsstatus wurden abgeschmettert mit Sprüchen wie Status, sei nicht so. Ich will den Moment mit dir genießen, dann sehen wir, was wird. Natürlich wurde nie etwas, denn der gemeine Fuckboy liebte es, wie eine Biene von Blume zu flattern, bestäuben dies das. Schnell erkannten die potenziellen Opfer der Bros, dass sich hinter den Blicken und dem sich auf die Lippe beißen er wenig Substanz verbarg. Viel Lärm um nichts, wenn sie so wollen. Auch heute noch finden sich immer wieder Exemplare dieser Gattung in sozialen Medien und Dating-Apps. Und jedes Mal, wenn ich einen aus der Zeit gefallenen Fuckboy erspähe, denke ich, wie leid er mir tut. Denn er ist sowas von out. So 2018, dass es weh tut. Vor allem aber kann der Fuckboy einpacken, wenn er den Chat betritt. Trommelwirbel, liebe Fugis, er kommt. Der Mark, der Thaddäus, süß. Der Golden Red Reaver Boyfriend. Wuff! Jetzt die Antwort. Was ist ein Golden Red Reaver Boyfriend? Der Golden Red Reaver Boyfriend, kurz GRB, ist der Typ Mann, den alle Frauen wollen. Sein Name rührt daher, dass diese Spezies Mann mit ihrer, und schaut ihn euch an, entspannten, unkomplizierten Art und ihrer Treue an die gleichnamige Hunderasse erinnert. Ein GRB weiß, dass Spiele unsexy, Commitment und Lässigkeit dagegen irre sexy sind. Anders gesagt, ein Golden Red Reaver Boyfriend ist ein Mann, der weiß, was er will, der seiner Ich-mag-nur-Bumsen-Phase entwachsen ist und nun bereit ist für eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Das beste aktuelle Beispiel für einen Golden Red Reaver Boyfriend ist NFL-Star Travis Kelce, der nicht mehr ganz so neue Freund von Pop-Ikone Taylor Swift. Der ist sicher ein Draggy, um es im Meme-Sprech, ihr seht, ich habe schon vor lauter Begeisterung Wortfindungskrise, also um es im Meme-Sprech zu sagen. Aber was genau macht diesen Typen zu einem Golden Red Reaver Boyfriend? Ganz klar, Kelce ist ein extrovertierter, strahlender, erfolgreicher Typ, der sein Mädchen sehr offensichtlich anhimmelt. Er ist ihr größter Fan, das allerdings ohne dabei wie ein flauschiger Namensvetter treudoof oder gar devot zu erscheinen. Im Gegenteil, sieht man Travis Kelce und Taylor Swift zusammen, wirkt er eindeutig wie ihr Beschützer. Ein ganzer Kerl, der auf die Frau, die er liebt, Acht gibt, sie auf Händen trägt und das vor den Augen aller. Ja, mag sein, dass sich Menschen online über seine verliebten Blicke lustig machen. Na und? Travis Kelce interessieren die Meinungen anderer nicht. Die Bohne, sein Mädchen hingegen, beeindruckt ihn immer wieder aufs Neue, wie er dem Wall Street Journal verriet. Zitat, bei ihr zu sein, zu sehen, wie klug Taylor ist, ist einfach unglaublich. Ich lerne jeden Tag dazu, so der Sportler im Interview. Ich springe ein wenig rum, sonst wird es eine zu große Schamoffensive für Mark Thaddäus Süß. Kommen wir zum letzten. Channeln Sie Ihre GRB-Energie und werden Sie glücklich. Um an diesen Punkt zu kommen, muss Ihnen natürlich zuerst einmal bewusst sein, was Sie sich wünschen und was nicht. Sind Sie noch nicht gewillt, sich zu binden, ist das keine Schande. Solange Sie es offen aussprechen und Ihr Tinder-Date nicht Fuckboy-mäßig anschwindeln, um einzulochen. Wenn Sie aber fühlen, dass sich eine Partnerschaft vorstellen können, handeln Sie dementsprechend mit Neugier, Herzklopfen und den oben genannten Attributen. Und uns wird heute immer wieder erklärt, dass Liebe, vor allem die monogame romantische Liebe, etwas per se Anstrengendes sei, das Opfer erfordert. Die Freude aber, die es uns bringt, gemeinsam mit einem anderen Menschen zu wachsen, ihn an unserer Seite zu wissen, wird oft verschwiegen. Golden Red Reaver Boyfriends wie Travis Kelce oder Mark Thaddäus Süß haben all das verspannen. Und auch, dass sie nicht in ihrer Männlichkeit beraubt werden, dazu stehen, dass sie einfach schrecklich verknallt sind in diese Frau, für sich, die sie für sich arbeiten und besser werden wollen, also für die sie an sich arbeiten und besser werden wollen. Channeln Sie Ihre GRB-Energie, werden Sie glücklich. Sie können das. Mark. Woo! Endlich wissen die Fugis, wer du bist und was du dich alles als so tollen Typen auszeichnet. Wow, bitteschön.
Markus, der Artikel ist ein echtes Leckerchen. Da rolle ich mich glatt auf den Rücken, gebe Pfötchen und fühle mich endlich vollumfänglich verstanden. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich leider auch wieder hier Verachtung geben. So als Red Reaver, ich weiß es nicht genau. Ist das jetzt schon Sexismus oder wird hier das Patriarchat mit Humor gestürzt? Ich weiß es nicht. Hätte ich jetzt als Autor Frauen mit Hunden verglichen, wäre ich gleich gecancelt worden. Cancel-Fan bin ich aber nicht. Verachten kann ich aber. Ich finde es interessant, irgendwie diesen Vergleich. Ist natürlich wie immer so eine Lifestyle-Bullshit-Beziehungskrücke, die mit natürlich Humor geschrieben wurde. Aber trotzdem erstaunlich, welche Bilder eigentlich hinter dieser Humorfassade verhandelt werden. Hier Travis von Taylor Swift wird zum heteronormativen Disney-Helden hochgejazzt. Überhaupt geht es hier nur um Hetero-Beziehungen wieder. Naja, Kommentare in 2024. Ich bin weder überzeugt noch begeistert. Ein Leckerchen ist es vielleicht trotzdem für die Leserin. Trotzdem ist mein Motto der Verachtung, wer sein Liebesleben an solchen Artikeln orientieren muss, führt ein Hundeleben.
Ha! Ja, you nailed it, mein Lieber. Ihr seht, liebe Fugis, mit meinem kleinen, treulosen Freund kann man alles machen. Er freut sich noch und gibt auch Pfötchen. Nein, es war sehr auf den Punkt gebracht, mein Lieber. Ich habe den Artikel wie mit dem Hot Rodden Man, ihr lieben Fugis, wir suchen so uns ja Schlagzeilen raus, die uns einfach wechselseitig erfreuen und wo wir uns selber hochnehmen können, weil wir uns beide natürlich bei weitem nicht so ernst nehmen, wie man denken könnte, sondern wir wollen immer selber stolpern und fallen und uns dann im Gefallenen suhlen. Es ist total lustig, wie diese verkrampfte Sehnsucht nach hier sozusagen nach einer Typologie der Gegenwart und das sozusagen deutlich wird, weil es ist doch alles so vermeintlich beliebig und frei und offen und man kann sich nicht entscheiden und hin und her. Daran leidet man natürlich, ist eigentlich Freiheit, totale Freiheit, raus aus den Bindungsgesetzen des Chaos-Kosmos, Intimität und da muss man Gegenbilder machen, das war dann sowas, also gegen Schönheitsideale kommt der Hot Rodden Man, dann kommt jetzt gegen den Tinder-Swindler, haben wir aber alle gesuchtet natürlich bei Netflix, also gegen den Tinder-Swindler kommt jetzt nämlich der Golden Red Reaver Boyfriend und es ist so lustig, wie verkrampft dann auch dieses lustige, humoreske ist und wie viel eben Sexismus, du hast es völlig zu Recht gesagt, in so einem Artikel steckt, in dem man dann so Bilder aufmacht, natürlich augenzwinkernd, Augenrollen, aber alleine auch von der Semantik her, also ne, das habt ihr selber gerade gehört, welche Wörter verwendet werden für den Koitus, wie viel sozusagen auch Gender Trouble dann sozusagen festgeschrieben wird in so Klischee-Männchen, Klischee-Weibchen. Also man muss es einfach so despektierlich sagen, weil so wird es erschrieben da. Wie verkrampft sozusagen man auch die Autorinnen immer glauben, wie verkrampft die Welt da draußen ist, sozusagen in Beziehungsfragen und so, wie schlimm das alles draußen ist. Und dass man so eine Orientierungsfackel braucht, an der man sich lang orientiert. Und dann hat man den Golden Red Reaver, dann wird man dem aber überdrüssig. Und im nächsten Jahr ist es nicht der Golden Red Reaver, sondern der Ficky Fucky Boy. 9.0, ja. Also es ist so ambivalent, so egal, es ist natürlich humoresk, man soll drüber lachen, Augenzwinkern, bla, aber man sieht einerseits unfassbare Verkrampfung bei der Lockerheit und im Endeffekt einen riesen Sexismus unter dem Deckmantel von Humor und einer Hilflosigkeit in dem, was soll man eigentlich erzählen von der Gegenwart und deshalb habe ich das ausgesucht und Marc? Ja. Mach Platz, schön Platz machen. Die nächste These für mich, die letzte These für mich. Raus damit, mein Lieber. Komm, fein, wo ist das Stöckchen?
Bevor du mir den Maulkorb verpasst, Markus, habe ich dir, ich wandle auf deinen Pfaden. Ich habe das, eigentlich die Integrität Nummer eins, was die deutsche Nachrichtenlandschaft angeht, konsultiert. Ich habe einen web.de-Artikel dabei. Inspiriert aus seinem Browserverlauf. Und zwar, also Markus, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu intim, dass ich mal hier durch Schlüsselloch die Fugis blicken
lasse. Das ist okay für mich.
Ich weiß, es ist ja immer es geht viel um intellektuelle Themen, es geht viel um Subkultur. Ich glaube, wir müssen es den Leuten jetzt mal sagen. In dieser Schlagzeile sind einfach deine beiden Lieblingsthemen vereint. Und zwar dpa-Meldung über web.de, Musical übers Oktoberfest.
Oh, wie geil. Wie Siehst geil. Du bist so ein Schatz. Du bist so ein du hast richtig apportiert. Der Golden Red Reaver, mein Golden Red Reaver, hat's richtig apportiert und weiß, was Herrchen mag. Ja. Also hau raus und
jetzt,
damit.
Jetzt pass auf, jetzt wird ortzapft, mein Lieber. Kulturmeldung, Kultur. Musical übers Oktoberfest ausgerechnet in Berlin. Web.de 7.7. Über die Geschichte der Entstehung des Oktoberfests gibt es jetzt ein lustiges Musical, das jedoch nicht in München, sondern der stets in Kulturkonkurrenz stehenden deutschen Hauptstadt Berlin seine Uraufführung feiert. Oktoberfest the Musical, beinahe wahr, heißt das Stück mit Musik von Starkomponist Harold Faltermeier. Im Renaissance-Theater, das nach der Premiere mehr als 25 Mal bis 11. August laufen soll. Das keine 2 Stunden dauernde Musical ist eine Art Metadrama, in Klammer Spiel im Spiel, / Stück im Stück, Klammer zu, als Erklärung. Denn es dreht sich um die Story einer internationalen Theatergruppe, die ein Musical namens Oktoberfest The Musical aufführen will. In Berlin losgelöst von dieser bayerischen Ernsthaftigkeit. Es wolle nicht ausschließen, dass es irgendwann auch mal in München gespielt werde, sagt Komponist Faltermeier vorab der Münchner Abendzeitung. Aber diese Berlin-Idee war für mich so ein Aha-Effekt. Losgelöst von dieser bayerischen Ernsthaftigkeit, von dieser unbedingt wahren Geschichte, daher auch der Beiname An Almost True Story, beinahe wahr. Hintergrund: Die Urwiesen im Oktober 1810 war eine königliche Hochzeitsfeier. Ganz München schien mitzufeiern, als Kronprinz Ludwig, der spätere König Ludwig I., Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen heiratete. Die Lieder werden auf Englisch gesungen, mit eingeblendeten Untertiteln. In dieser wunderbaren kosmopolitischen Welt Berlins habe ich keine Bedenken, dass man das nicht akzeptiert, sagt Faltermeier. Der gebürtige Münchner ist bekannt für den Song Top Gun aus dem 80er-Jahre-Hollywood-Hit mit Tom Cruise, aber auch für das Instrumentalstück Axel F. Markus, bitteschön.
Gut, ist klar, Thema der Verehrung. Ich finde es geil, ist mein Motto. Kommen wir zu deiner letzten Schlagzeile. Nein, liebe Fugis, so ist es natürlich nicht. Das Motto meiner Verachtung lautet: Mein Unbehagen an der Kultur passt in keinen Maßkrug. Das ist so. Das ist so auch wieder, ich hätte noch mal zum zweiten Mal sagen müssen, Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Diesmal wäre es gewesen, Bayern muss sterben, damit wir leben können. Nein, also es ist so absurd. Ich meine, jetzt sind wir schon wieder dabei, beim freudigen Fest der Volkstümlichkeit. Dagegen mag man ja auch nicht sagen, es gibt volkstümliche Bräuche. Wir haben über das Oktoberfest und auch über die Serie Oktoberfest haben wir eine sehr lange, sehr dezidierte Folge gemacht. Da waren wir noch jung, motiviert und hatten noch Bock. Jetzt machen wir einfach nur dieses zynische Runtergerotze von Schlagzeilen, mit schnell geht und billig ist. So ist die Welt halt. Nein, aber mir fehlt da jeder Zugang, jedes Verständnis, jede Frage so, ey, wer will sich das anhören? Musical ist so der Begriff von Unkultur für mich. Sowas von so weit weg, dass sozusagen es tut mir alle leid, die Musical lieben und alle, die sozusagen im Musical-Business unterwegs sind, bitte hasst mich. Ich kann aber nicht anders. Ich stehe hier, ich kann nicht anders. Musical ist einfach so, ich habe es nie verstanden. Ich weiß nicht, also entweder machst du Theater oder Oper oder machst du irgendwie, ne, also was willst du da? Weil wenn es zu Dialogen, zum Spiel kommt, ist es nur grausam und aufgesetzt. Starlight Express! So, also damit bin ich ja tyrannisiert worden. Da musste man hinfahren in der Schulzeit. Damit hat es schon angefangen. Ja. Da habe ich schon Angst vor dieser Welt da draußen. Ich wollte nichts mit Kultur machen, wäre wahrscheinlich auch besser geworden. Und dann, wenn gesungen wird, klingt es unfassbar pathetisch. Und man hat es ja auch immer wieder, das ist ja immer das einzig Lustiger an Castingshows bei der Musik ist ja, wenn dann Musical-Acts kommen, also die im Musical ihr Geld verdienen und dann Pop singen wollen, das scheitert natürlich total dran, weil es halt diese Musical-Stimme hat, wie auch Opernsängerinnen nicht klassisch Pop singen können und so weiter, was eine ganz andere Gesangsausbildung erfordert, ja, und so weiter. Das ist auch ein ganz anderes Timing und Feeling. Und ich verstehe es einfach nicht. Also ich verstehe die Volkstümlichkeit in Bayern nicht. Ich verstehe das Musical nicht. Ich verstehe die Notwendigkeit dieses Musicals nicht. Und von daher kann ich gar nicht viel Kluges dazu sagen, außer meiner unendlichen Abneigung kundzutun, obwohl ich, und das möchte ich hier zu meiner Ehrenrettung natürlich sagen, super gerne in München bin und ich München mag. Also es ist kein München-Bashing oder so. In München geht's mir gut, in München habe ich Spaß, in München gibt's wunderbare Kneipen, Plattenläden, das ist optimal, im Glockenbachviertel herausragend, ja. Viele, viele schöne Bars, also von daher, mein Agent ist lebt in München. Tausend Gründe, München zu mögen, ja. Aber mit Bayern der Volkstümlichkeit, genauso wie im Musical, nein, Komma, danke, Ausrufezeichen. Das war's von mir.
Sehr, sehr schön. Das hatte ich nicht anders erwartet, Markus, aber ich musste dir die trotzdem apportieren, diese Schlagzeile. Wer übrigens noch mal tiefer eintauchen will, nicht nur zu unserer Haltung zu dem Oktoberfest, diesem Patriotismus, lokal, Nationalpatriotismus, der da mitspielt und so. In unserer Folge vom 12. Oktober, die heißt auch Oktoberfest, gehen wir auf zwei Formate ein, das Lederhosenkartell und Oktoberfest 1900, diese Serie. Da geht es nicht nur um die beiden Serien, sondern natürlich auch eine Haltung zu diesem Volksfest, zu diesen sogenannten Volksvergnügungen und so. Deswegen müssen wir da nicht nochmal im Detail reingehen. Könnt ihr einfach nachhören in der Folge. Auch ich mag München sehr gerne, aber schließe mich dir vollumfänglich an, dass dieses Musical, glaube ich, für mich nichts ist.
Liebe Fugis, es ist einfach so wie mit Herrchen und Hund, wir sehen uns auch immer ähnlicher. Ich sehe immer mehr aus wie Marc, Marc sieht immer mehr aus wie ich. Wir sind am 19. kommt Marc zu mir, wir werden ein wunderbares Wochenende verbringen und ihr werdet viele Fotos sehen, die ihr nicht sehen wollt, wie ähnlich wir uns mittlerweile sehen. Wir tragen die gleichen Klamotten, es ist wundervoll. Wir trinken die gleiche Cola, hier Coke Zero, ja. Er aus Plastik, ich aus Flasche. Es ist unfassbar, was Fugengold aus uns gemacht hat. Ihr Lieben, die letzte Schlagzeile für die KW28 stammt aus der Berliner Zeitung, ist vom 7.7., also vom gestrigen Sonntag. Und es geht um Urlaub. Wir sind ja in der Urlaubszeit, in der Urlaubsstimmung und so weiter. Aber wie es für Fugengold so üblich ist, wir machen euch auch noch nicht nur den Fußball kaputt, wir machen euch nicht nur Bayern kaputt, wir machen euch nicht nur das Musical kaputt, wir machen euch nicht nur Beziehungen kaputt, wir machen alles kaputt, jetzt machen wir auch den Urlaub kaputt, denn die Schlagzeile lautet, Deutschlandfunk sieht Urlaub in EU-Staaten in Gefahr, Bürger wählen zu rechts. Der öffentlich-rechtliche Radiosender zweifelt, ob man trotz Zuspruch für rechte Parteien unbeschwert nach Frankreich oder Italien reisen kann, aber auch zu Hause bleiben ist schwierig. Laut einem Bericht von Deutschlandfunk Kultur fühlen sich Menschen in ihren Urlaubsplänen beeinflusst, da in Europa immer mehr rechte Parteien an Zulauf gewinnen. Die Stimmung in einem Land beeinflusst, wie unbeschwert ich da Urlaub machen kann, erklärt Ivi Nortay, eine Moderatorin des Instagram-Kanals des öffentlich-rechtlichen Radiosenders, in einem Video. Dass überall in Europa rechte Parteien gewählt werden, macht etwas mit der Gesellschaft und das spürt man auch, so Nortay weiter. Rechtspopulistische Parteien wettern gegen migrantisierte Menschen, erklärt sie, um dann eine Reihe von EU-Staaten aufzuzählen, in denen unbeschwerter Urlaub nicht mehr möglich sei. Urlaub in Frankreich, fragt die Moderatorin, und berichtet darauf hin, dass der Rassemblement National, die Partei von Marine Le Pen, die Migration einschränken wolle und Berufsverbote für Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft vorsehe. Wie genau das den Urlaub fremder Staatsbürger in der Bretagne oder an der Côte d'Azur beeinflussen soll, wird nicht direkt ersichtlich. Ich scrolle den Artikel so ein bisschen herunter, da geht's weiter. Weil es laut einer Recherche des Online-Portals Fanpage IT, also Italien, einen jetzt ist mir eine Werbung hier reingeplappt in den Artikel. Ich muss es nochmal wiederholen. Und diese Werbung war, jetzt halte ich fest, die Werbung, ob das jetzt hier gerade gehört worden ist, lautet Beziehungstest der Extraklasse. 4 Jahre Beziehung und ein Kind. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Ohne Scheiß. Das ist hier gerade reingeplappt.
Ja,
also,
der Cookie heiligt die Mittel. Ja.
Der Cookie heiligt die Mittel, ja. Weil es laut einer Recherche des Online-Portals Fanpage IT einen Faschismus, Rassismus und Antisemitismus-Skandal bei der Jugendorganisation der Partei von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gibt, sei auch in Italien deutsche Vita nicht mehr wirklich zu genießen. In den Niederlanden sieht es ebenfalls nicht gut aus. Dort wurde gerade eine neue rechte, in Teilen EU-feindliche Regierung verabschiedet. einigt. Dies werbe mit der strengsten Asylpolitik ever und plane den Ausstieg aus der europäischen Migrationspolitik. Welchen Einfluss das auf Urlaube deutscher Touristen haben könnte, erschließt sich dem Zuschauer nicht. Das war der Artikel. Ich habe ein bisschen was weggelassen, aber
zu rechts für Urlaub. Zu Hause bleiben auch schwierig. Bah, Verachtung für diesen Artikel. Ich finde, das ist das allerletzte, was wir jetzt brauchen. Noch mehr Distinktion, noch mehr Spaltung, beleidigt zu Hause sitzen bleiben. Natürlich brauchen wir das. Urlaub, Besuche, kennenlernen, austauschen, gemeinsam saufen, reden, feiern. Das ist, glaube ich, die größte Chance, die wir haben, um Vorurteile abzubauen, Leute kennenzulernen. Und im Grunde auch das, was man gegen diesen Rechtsruck tun kann, wenn man das tun will. Und sich nicht zu verschanzen und zu sagen, ja, ich gehe in dieses ganze Land nicht mehr. Generalisierung, die wählen mir zu rechts, irgendwie da ein Kollektiv draus zu machen von Leuten, die einem nicht passen. Das ist ja genau das, was jetzt nicht passieren darf, passieren sollte, meiner Meinung nach. Also pfui, 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 nein, bitte mehr Urlaub, mehr Austausch, mehr kennenlernen, mehr Vorurteile abbauen. Ganz kurz, ganz klar. Dann ist mein Motto der Verachtung, mehr Urlaub vom Ich, mehr Urlaub fürs Wir.
Sehr schönes Motto. Ich finde das auch, ich habe den ausgesucht, ich hab das gelesen gestern und dachte mir, what? Es ist ja schon mal interessant, jetzt macht man sich, okay, jetzt nimmt man das Thema des Rechtsrucks in Europa, das ja auch nicht nur in Europa bleibt, aber nimmt das in Europa und nimmt das als Aufhänger jetzt ein Thema, okay, jetzt Urlaub. Also ne, das Thema muss intensivst diskutiert werden, muss in die höchste Awareness gehen, man muss sich auch in den Orten fragen, an denen man steht, wie kann man reagieren, was kann man tun. Alles wichtig, alles gut. Aber jetzt schon mal allein der Fokus, warum muss ich denn nach Europa reisen? Es gibt auch außereuropäische Reiseziele. Also schon mal, das ist sozusagen so eine willkürliche Setzung. Man reist ja in Europa und dann reist man natürlich nach Italien, nach Frankreich, in die Niederlande. So, woanders muss man ja nicht hinreisen. Das sind ja sozusagen, wir sind ja immer noch 1950er beziehungsweise in den 1960ern. Dann hieß das ja, die Reisen nach Italien, da war Italien, die Strände von Italien waren der sogenannte Teutonengrill. So hieß das tatsächlich wirklich. Ich habe das ja in meinem Buch Deutschland 151 so mal rekonstruiert, was es sozusagen für Narrative gab und so weiter. Das ist schon mal der erste Punkt. Also Reisen nur da, man nimmt sozusagen diese politische Thematik, um mehr auf den Urlaub zu beziehen und gibt dann so No-Go-Areas aus. Das heißt dann also, ganz Frankreich ist rechtsradikal, ganz Holland ist rechtsradikal, ganz Italien ist rechtsradikal. Natürlich haben wir rechte Regierungen, haben Parteien, die jetzt zum Glück, wie wir es jetzt wissen, nicht die Wahlen gewonnen haben gestern in Frankreich, ja, auch nicht auf den zweiten Platz gekommen sind, so, ja, aber warum ist dann sozusagen Frankreich eine No-Go-Area? Bin ich total bei dir. Und warum muss man sozusagen jetzt tatsächlich neuen Kampffelder aufbauen? Sondern es geht doch eigentlich darum, genau das herauszufinden, was passiert, wenn zum Beispiel 30% eine rechte Partei wählen, was unfassbar viel ist. Und also da müsste man sich auch als Land, als Nation einfach fragen, so, puh, what the fuck? Und was kann man tun? Aber da sind trotzdem 70%, die nicht rechts gewählt haben. Und da muss man sich auch fragen, was sind denn so neue Solidargemeinschaften? Wie kann man denn sozusagen antirassistische, antifaschistische Strömungen unterstützen? Wie kann man Länder übergreifen und so weiter? Wie kann man sich selber mal ein Bild machen von einem Land, in das man hineinreist, wo man so einfach abhängen will, das Land mit wahrnehmen will und so weiter? Da kann man auch sagen, okay, dann genau wie du sagst, dann lerne ich mal gerade was kennen. Ich schaue mir das mal an. Ich bilde mir nochmal selber eine Meinung und so weiter. Nicht, dass das gut ist dann, sondern einfach zu sehen, okay, also wie leben die Menschen damit? Vielleicht komme ich ins Gespräch mit Französinnen, vielleicht komme ich ins Gespräch mit Italienerin, vielleicht komme ich ins Gespräch mit Niederländerin und so weiter. Ja. Und dann mal da auch mal einen Einblick zu bekommen. Wie ist es im Alltag, in der Lebenswelt? Was verändert sich für euch konkret? Wie nehmt ihr das wahr? Und so weiter. Das ist doch wahnsinnig wichtig, also genau das zu machen, diesen interkulturellen Dialog anzustrengen, aber dann aus Ländern No-Go-Areas zu machen, ist einer der unreflektiertesten Ansätze. Dann könntest du sagen, okay, jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit, und ich meine, das ist auch eine Weltgeschichte, gesellschaftliche Katastrophe, kommt Trump in die zweite Amtszeit, also die Zeichen stehen genau darauf, dann natürlich klar, nicht nach Amerika reisen. Dann, da müssen wir nach, ja, aber dann gehst du nach Südamerika, gehst nach Asien, also wo hast du das? Und dann machst du so eine Kartografie auf, ja, wo darfst du überhaupt noch hin und wo darfst du nicht? Aber das ist das Falscheste, was du machen kannst. Ich bin ganz bei dir und stimme deiner Verachtung zu. Liebe Fugis, Woo! Wir haben es wieder geschafft. 6-mal Verachtung für euch. Und wie die liebe Freundin des Podcasts doch richtig vermutete, Dr. VR, nicht virtuelle Realität, sondern sie war auch schon mal eine Gastsprecherin in unserem Podcast zu einer wundervollen Folge von einer Person, deren Namen in Fugengold nie wieder erwähnt wird, weil sie es total doof fand, dass sie so oft kritisiert worden ist und total doof fand, dass man immer wieder so Folgen, so Werbungen veredet hat und so weiter. Sehr, sehr schön. Wir nennen den Namen nicht. Genau, also von daher Punkt aus, Komma und wir gehen in die Verachtung. Wir gehen in die Verachtung. So ist richtig. Ja, genau. Wir gehen in die Haltung, die natürlich die Verachtung ist. Das wisst ihr. Da ist der kleine Freud, tickert auf mein Kleinhirn und aktiviert mein Großhirn.
Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen wir aus der Gegenwart.
Ja, also wir gehen mal rein, ihr Lieben. Wir haben jetzt sozusagen, wir haben den Papst, der über die Welt aufklärt, war für mich vorgesehen. Wir hatten den Kampf um nationale Identität und wir hatten ein Musical über Bayern. Was ich als Motto vielleicht empfehlen möchte, ist mehr Augenmaß für Schlagzeilen und mehr Augenmaß für die wirklich wichtigen Dinge und mehr Augenmaß dafür, nicht nur Ambiguitätstolerant, sondern einfach differenzierter die Themen, die man verhandelt, die man ausstellt, die man zu Schlagzeilen macht, die man zu Titelgeschichten macht und so weiter, viel differenzierter ins Auge zu nehmen. Um dann auch Artikel zu präsentieren, die einen Mehrwert haben, außer dem Mehrwert von Marc und mir verachtet zu werden.
Obwohl das natürlich auch ein großer Mehrwert ist. Ja, Markus, du hast mir mitgebracht Pride Month Marketing, Golden Red River Männer und kein Urlaub in Ländern, die rechts wählen. Dazu kann ich sehr schnell eine kurze Haltung finden. Ich will weniger Labels und weniger einfache Antworten. Ich will lieber Details, Komplexität und ganz genau hinschauen.
So ist er, mein kleiner, süßer Golden Red Reaver. Er boxt in die Kamera, er ist jetzt wieder, aber er lacht ganz süß. Marc, ich danke dir, dass du das Stöckchen ins Ziel gebracht hast. Ja, liebe Fugis, es ist jetzt auch Schluss mit diesen Vergleichen. Wir versprechen euch, dass wir in den nächsten 2 bis 3 Wochen keine Tiere mehr mitbringen. Wir bringen euch nichts mehr mit zu Deutschland. Wir bringen euch all das, was wir in den Schlagzeilen schon hatten. Ja, Marc schüttelt so den Kopf.
Mal gucken, was es so gibt, ja.
was es so gibt und so weiter. Wir machen nächste Woche, das wird wunderschön sein, eine freudige Schlagzeilen-Folge, in denen wir Magazine kaufen und nicht nur für Umme im Internet Artikel abziehen, über die wir dann sprechen, um Clickbaiting-mäßig bei 3 Zuhörerinnen zu landen, sondern wir werden Magazine kaufen und Artikel aus gekauften Magazinen euch vortragen. Ich habe mich lange im Bahnhofsbuchhandel rumgetrieben und habe Magazine entdeckt, von denen Marc niemals träumen würde. Und er wünscht sich, sage ich euch, wenn ich ihm diese Schlagzeilen präsentiere, den Golden Red Reaver Status zurück. In dem Sinne, mein Lieber, ich danke dir für die schöne Folge. Ich danke euch. Ihr Lieben, wir verschwinden jetzt in die Montagnacht. Mittlerweile ist es 21.52 Uhr. Und machen Dinge, über die wir nicht mehr berichten werden.
Bleibt golden.
Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schenkt uns eure Verehrung und gebt uns eure Verachtung. Jetzt Fugengold abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion und Moderation Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Sprecherin Sam Stokes.